Es wird schön. Also, ihr Lieben, schön, dass ich mal bei euch sein darf. Dorf Kemptz ist mir jetzt so fremd nicht, aber ich glaube, in der Gemeinschaft hier bin ich das erste Mal. Gunter Gräbner, mein Name, stand schon auf den Einladungen irgendwie. Vielleicht haben sich manche gewundert, der Name ist nicht falsch geschrieben. Der ist nur der sächsischen Sprache angepasst. Und das schon seit längerer Zeit. Damit ihr einfach mal wisst, wer hier vorne steht, die nächsten Tage, ein paar kurze Stichpunkte zu mir. Wer mehr wissen will, muss mich anschließend fragen. Ich will euch ja auch nicht langweilen. Und wir haben ein Programm vor uns heute Abend, das bis kurz vor Mitternacht geht. Wenn alles schläft, schleiche ich mich dann raus. So. Die größte Zeit meines Arbeitslebens bin ich in Sachsen unterwegs gewesen, bis 2010 als Gemeindediakon, als Jugendwart. Dann war ich mal 15 Jahre beim CVM Landesverband Sachsen unterwegs und dann waren wir 9 Jahre im Ausland, das heißt in Bayern. Und dann hat mich 2019, Anfang des Jahres, die Gemeinschaft angerufen, beziehungsweise Matthias Dressler, und gefragt, könntest du dir vorstellen, die Stelle des Evangelisten in unserem Verband soll neu besetzt werden. Der Bernd Planitzer geht in Ruhestand. Könntest du dir vorstellen, wieder zurück nach Sachsen zu kommen? Und dann haben meine Frau und ich, meine Frau, wir vier haben zusammen uns beraten und überlegt und gebetet. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir uns vorstellen. Während wir noch in Bayern waren, habe ich einen Freund angerufen, habe gesagt, pass auf, wir kommen wieder zurück nach Sachsen. Und da hat er zu mir gesagt, herzlich willkommen im gelobten Land. Und da habe ich gedacht, was Besseres gibt es eigentlich nicht als Bestätigung einer Berufung. So, und jetzt bin ich sozusagen wieder in Sachsen unterwegs. Manchmal begegnen mir Altbekannte, viele neue Gesichter. Und wie gesagt, heute und die nächsten Tage bin ich bei euch. Grundlagen des Glaubens, die 5 Gs. Wir haben ja uns einiges vorgenommen heute Abend. Gottes Wort, das Gute darin, daran ist das Gute darin. Gehorsam ist morgen dran. Bei manchen flattern da sofort die Ohren, aber gehorsam setzen sie ein Zeichen. Und am Mittwoch Gebet entdecke den Geschmack der Stille. Und dann kommt am Sonntag, dann sehen wir uns erstmal ein paar Tage, dann am Sonntag, am ersten Advent, Gemeinschaft, alles nur nicht langweilig. Wer mitgezählt hat, merkt, eins fehlt. Ein G fehlt, nämlich der Glaube. Das müssen wir dann irgendwann mal nachholen, das kommt später. Aber Gottes Wort, Gehorsam, Gebet und Gemeinschaft, das werden wir uns in den nächsten Tagen mal anschauen. Heute Abend also Gottes Wort, das Gute daran ist das Gute darin. Ihr lest hier vorne. Es ist eigentlich eine Werbung und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, das Gute daran ist das Gute darin, so macht eine Firma für ihre Fertigsuppen Werbung. Nun ist es ja manchmal so, dass beim Essen es schneller gehen muss und man trotzdem irgendwie auf Qualität setzt, dann greift man natürlich eher zu bei dem, wenn man so etwas liest. Unsere Verbraucherministerin, die Frau Klöckner, die hat vor kurzem gesagt, unsere Verbraucher setzen auf Abwechslung und auf Vielfalt. Und man müsste ergänzen, dass viele noch auf die Gesundheit achten. Viel mehr vielleicht als vor Jahren noch. Weniger Fett, weniger Zucker, weniger Kalorien und dafür aber hochwertige Produkte. Und da müssen wir sagen, die waren also mit ihrem Werbespruch schon der Zeit voraus. Sie haben sozusagen in das Lebensgefühl hineingesprochen. Und natürlich wird es trotzdem Leute geben, die sich genau informieren und gucken und nachlesen, was ist denn in dem Zeug drin. Das Gute daran ist das Gute darin, müssen wir sich fragen, gilt es eigentlich nur fürs Essen? Oder gilt es auch für das, was wir lesen, für das, was wir anschauen, das, was wir hören? Meistens merken wir es ja erst hinterher, ob das wirklich gut war, was wir da gesehen, gelesen oder gehört haben. Ob der Werbespruch das hält, was er verspricht. Auch das merkt man ja erst, wenn man das Gericht zubereitet und das Zeug gegessen hat. Dann wird sich entscheiden, ob man sagt, also ungenießbar das Zeug, weg damit. Oder ob man sagt, wenn es mal schnell gehen muss, lecker, da greifen wir wieder zurück. Wenn heute Abend heißt, Gottes Wort, das Gute daran ist das Gute darin, ist es ja zunächst eine Behauptung, die ich mal aufgestellt habe. Und eigentlich wollte ich mit euch jetzt um des Bibelwissens willen ein Quiz machen, aber das wegen der Zeit, wegen Mitternacht und so, dass es nicht nach Mitternacht wird, habe ich gesagt, wir lassen das weg. Wer es trotzdem machen will, ich werde es dann im Ausgang mal hinlegen, ihr könnt es ja mit nach Hause nehmen, Auflösung würde dann morgen kommen, wenn sie ein paar machen und dann auch wieder mitbringen. Einer, der sich über Gottes Wort ausgelassen hat, war der französische Philosoph Voltaire. Der hat nämlich mal gesagt, über Gottes Wort, in 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibeln mehr geben. Die letzten Ausgaben wird dann in irgendeinem Trödelladen herumliegen. Da müsste man ja sagen, Herr Voltaire, Monsieur, Sie haben sich aber richtig gewaltig geirrt, als Sie das gesagt haben. Vom großen, damals zumindest großen und beachteten Philosophen redet heute kaum noch jemand, vielleicht noch ein paar Gelehrte, aber sonst spielt er keine Rolle, was man von der Bibel nicht sagen kann. Die Bibel ist immer noch hochaktuell, bekannt, weit verbreitet, meist verkauft, am häufigsten übersetzt, wie es sonst kein Buch auf der Welt gibt. Ich habe mal von Wycliffe mir ein paar Zahlen runtergeladen, die ja ganz interessant sind, mal zu wissen, dass die Bibel oder Bibelteile in mehr als 3000 Sprachen übersetzt ist, wobei es aber über 7000 Sprachen auf der Welt gibt. Also ihr seht schon an den Zahlen, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Sprachen erreicht. 704 Sprachen die vollständige Bibel, 1500 das Neue Testament, 1100 Teile der Bibel und in 3900 Sprachen gibt es kein biblisches Wort, also nicht in diesen Sprachen. Da müssen die Menschen, die trotzdem neugierig sind, eben auf Englisch oder auf irgendeine Weltsprache zurückgreifen. Ansonsten gibt es sie nicht. Und Bibel wird von Christen und Nichtchristen gelesen. Einer der sozialistischen Dramatiker, nämlich der Bert Brecht, der ist mal gefragt worden, was sein Lieblingsbuch sei. Und da hat er gesagt, Sie werden lachen, die Bibel. Albert Einstein, der große Physiker, der hat gesagt, das Wort Gottes ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen. Die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden. Einer der Sozialisten, August Bebel, stimmt der Bibel zu, zumindest teilweise. Der Sozialismus, hat er gesagt, stimmt mit der Bibel darin überein, wenn diese sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Der Liedermacher Wolf Biermann hat sich auch darüber ausgelassen. Sie müssen das Licht der Bibel nicht so unter den Scheffel stellen, hat er mal gesagt. Die Bibel ist und bleibt das wichtigste Erfahrungsbuch der Menschheit. Die Bibel ist das erste große Kompendium, in dem alle Erfahrungen, die wir Menschen miteinander haben können, dargestellt sind. Und unser ehemaliger Bundespräsident Horst Köhler, der hat gesagt, die Bibel ist das wichtigste Buch, das ich kenne. Vor allen Dingen in Zeiten wie diesen, in denen immer mehr Menschen nach einer zuverlässigen Orientierung für ihr Leben suchen. Aber obwohl bekannt, übersetzt von unterschiedlichsten, nicht nur von Christen, gelesenes Buch, Bibel, wird gelesen, aber auch manchmal nicht. Manche haben Bedenken, Bibel zu lesen, weil sie den Eindruck haben, schon bevor sie losgelesen haben, vielleicht verstehe ich es ja gar nicht. Vielleicht verstehe ich nicht das, was dort beschrieben ist. Vielleicht ist mir das so fremd, dass ich es gleich wieder zumache. Das Buch, der Mark Twain, der hat mal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass ich mich gerade mit den Bibelstellen beunruhige, die ich verstehe. Wenn man eine Bibelstelle liest, vielleicht kennt ihr das aus dem persönlichen Lesen, kann man ja sehr unterschiedlich damit umgehen. Manche schließen vielleicht sofort dieses Buch und sagen, ich verstehe es sowieso nicht. Martin Luther hat einen guten Rat gegeben. Der hat nämlich gesagt, wenn ich eine Stelle nicht verstehe, und das kann ja durchaus mal passieren, dann ziehe ich den Hut und gehe weiter. Das heißt, da lasse ich mich nicht beeindrucken, nicht abhalten, sondern ich lese einfach weiter. Und vielleicht kann der eine oder andere von der eigenen Erfahrung her sagen, ja, ist mir auch schon so gegangen und ein paar Jahre später habe ich die gleiche Stelle gelesen und plötzlich habe ich es verstanden. Plötzlich habe ich den Zusammenhang begriffen, in dem es gesagt worden ist. Und der große Prediger aus England, Charles Haddon Spurgeon, der hat mal gesagt, wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, dann habe ich so den Eindruck, als wolle Gott mir einen Stuhl hinstellen, dass ich einfach mich hinsetze, um nachzudenken, um die Tiefe Gottes zu ergründen. Unterschiedliche Meinungen, die auch in Medien publiziert werden über die Bibel. Und eigentlich eher ein Grund nachzulesen. So nach dem Motto der Bild-Zeitung, bild dir deine Meinung. Lies selber, wenn du eine Meinung darüber haben willst. Durch die biblischen Berichte, die uns gegeben sind, im Alten und im Neuen Testament, wird uns ja der Schöpfergott vorgestellt. Der, der durch die Menschheitsgeschichte redet, uns Menschen anspricht, der sich zu erkennen gibt, der manchmal auch sehr hart und manchmal liebevoll auch in Geschichte hineinspricht. In seinem Wort, in der Bibel, lernen wir Jesus Christus kennen, wie er ist und was er für uns getan hat, dass er der Retter für uns sein will. Jesus erwartet keinen blinden Glauben, so Leute mir nach, sondern er erwartet, dass wir nachlesen. Er lädt uns ein, informiert euch. Überlasst es nicht den Hauptamtlichen, überlasst es nicht den Pfarrern, sondern lest selber nach. Ihr dürft, ihr sollt einen informierten und einen begründeten Glauben haben. Deshalb ist es wichtig, Bibel zu lesen. Einer der alten Kirchenväter im 4. Jahrhundert hat mal gesagt, wenn wir erwachsene Christen werden wollen, selbstständig denkende, handelnde Christen, dann müssen wir mit der Schrift, mit Gottes Wort vertraut sein. Und deshalb ist es tragisch, was zurzeit in unserem Land passiert. Dass nämlich wohl jeder Zweite eine Bibel hat, aber nur noch 4% der Bevölkerung in Deutschland regelmäßig in der Bibel liest. Und von den 4%, das hat mich besonders erstaunt, sind es die Jüngeren, die letzte Reihe, die mehr in der Bibel lesen als die Alten, also wie ich und älter. Ja? Nun kann man sagen, ja, die Alten, die haben bald ein persönliches Gespräch mit dem Boss, die brauchen nicht mehr so viel Bibel zu lesen, ist aber natürlich Quatsch. Ja? Aber es ist im Moment so, die Jüngeren lesen mehr als die Alten, erschreckend, im Land der Reformation. Wer Gottes Wort aufschlägt, da schlägt ja nicht ein Buch auf, sondern erschließt sich eine ganze Bibliothek. Und jetzt, was ich jetzt mache, ist Konfirmandenunterricht, 7. Klasse. Aber ich habe gedacht, es muss es sich zumindest wieder mal in Erinnerung rufen, nämlich was Gottes Wort ist, nämlich 66 einzelne Bücher, 39 im Alten Testament und 27 im Neuen. Unterschiedlichster Gestalt, spannend zu lesen. Also jeden Krimi könnte man da in die Ecke kloppen, weil man sagt, das, was ich an spannender Literatur vielleicht suche, das finde ich in der Bibel genauso. Abenteuer, Tragödien, Liebe, Gedichte, Lebensbeschreibungen, Weisheit, Inspiration und kunstvolle Schrift. Ich hatte in Moritzburg zur Ausbildung, wo ich dort war, einen Theologieprofessor, der ist als Philologe, als Sprachwissenschaftler über die Beschäftigung mit dem Römerbrief zum Glauben gekommen. Der hat also den Römerbrief sozusagen von der Sprache her analysiert und gelesen, weil er als Philologe da Lust dazu hatte und wahrscheinlich auch manches lernen konnte und entdecken konnte. Und über dieses Lesen ist er zum Glauben an Jesus gekommen. Sie erzählen uns von heiligen Menschen, diese Bücher, die nicht nur heilig gehandelt haben, sondern manchmal auch feige und schwach und verlogen und eigensinnig betrogen haben und irregeführt haben. Sie gibt uns auch nicht Antwort auf jede Frage, sondern sie ist eher wie ein guter Freund, der uns Anregung gibt, Anstöße gibt, nachzudenken und manches auch korrigiert, manches ins richtige Verhältnis setzt. 66 Bücher unterschiedlichster literarischer Gattungen in einem Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren geschrieben. Und trotzdem, dass es ja so eine Riesenzeit ist, gibt es einen sozusagen roten Faden durch die Bibel. Kein anderes Werk würde das wahrscheinlich durch so einen roten Faden durchziehen können, wenn es erstmal über so eine lange Zeit geschrieben würde. Stell dir vor, man würde ein Buch über medizinische Dinge über so einen Zeitraum schreiben. Da wäre das wahrscheinlich schon nach den ersten Jahr oder nach den ersten zwei Jahren hinfällig und man müsste wieder von ganz von vorn anfangen. Und trotzdem, nachdem Mose etwa 1400 vor Christus geschrieben hat, der Johannes mit seiner Offenbarung Ende des ersten Jahrhunderts, also ungefähr 1500 Jahre, ein roter Faden, nämlich die Rettungsaktion Gottes, die Schöpfung und dann die Rettungsaktion Gottes mit dem Ziel eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Ein inhaltlich Ganzes, 40 Autoren sind daran beteiligt. Leute, die Gelehrte waren, manche mit einfacher Bildung, das waren trotzdem keine dummen Leute, aber das waren keine hochstudierten Leute. Menschen, die durchaus reich waren oder arm, Hirten und Könige, Propheten, Priester, Offiziere, einfache Chronisten, Schreiber, die es gegeben hat. Manche waren in Autoritätsstellungen, also hatten etwas zu sagen, wenn man an David denkt, den König Israels oder an Salomo. Manche waren auch auf der ganz anderen Skala zu finden, nämlich nicht als Leute, die etwas zu sagen hatten, sondern eher die Gefangene waren. Jetzt war ja in der fortlaufenden Bibellese, ich weiß nicht, ob jemand von euch das liest, Jeremia dran. Das war ja zum Beispiel einer, der unter anderem auch als Gefangener da war. Paulus war hin und wieder gefangen und hat aus dem Gefängnis heraus Briefe, Korrespondenz mit Gemeinden und anderen Christen geführt. Johannes wurde auf die wirklich traurig und kahle Insel Patmos verbannt und hat dort von Gott sozusagen dieses letzte Buch, diesen Blick in die Ferne, die Offenbarung erhalten. Und wenn man mal schaut, wo Gottes Wort überall niedergeschrieben worden ist, ist es natürlich ein riesen Bereich, wo es überall gewesen ist. Von Rom über Mazedonien, was heute Griechenland ist, im ganzen Mittelmeerraum. Und dann fragt man sich logischerweise, wenn man das so sieht, die lange Abfassungszeit, die unterschiedlichen Schreiber, die unterschiedlichen Gegenden und Zeiten, in denen, wie glaubwürdig ist denn Gottes Wort? Kann man den Texten überhaupt Vertrauen schenken? Ist ja eine berechtigte Frage. Eigentlich ist es ein Thema, was man eine ganze Woche behandeln könnte und wäre wahrscheinlich noch nicht zu Ende, aber ich will ein paar wenige Anmerkungen machen dazu, wie glaubwürdig Gottes Wort ist und dass Gottes Wort glaubwürdig ist. Nämlich, die, die es abgefasst haben, hatten ein trainiertes Gedächtnis. Leute, das, was wir heute im Computer haben, das hatten die damals im Kopf. Das ist ja manchmal auch schon von Generation zu Generation. Wenn ich an meine Oma oder Uroma denke, die hatte einen Lebensmittelladen und so weiter, die war in Rechnen auch im hohen Alter noch richtig gut drauf. Die konnte Sachen, das große Einmaleins und so weiter, was heute kaum noch jemand lernt, wo wir schnell mal den Taschenrechner zücken oder das Handy und dann mal schnell nachrechnen, wie war denn das gleich? Ein trainiertes Gedächtnis, die Pädagogik der Antike hat darauf aufgebaut, das Training des Gedächtnisses. Im Altertum hatte man das, die Überzeugung, nur das, was man sozusagen im Kopf hat, das ist wirklich Eigentum. Was man im Gedächtnis hat, das ist wirklich Eigentum. Und im Judentum galt der besonders fromm, der besonders viel gelernt hat. Das ist bis heute so. Wer auch mal in Israel gewesen ist oder auch hier in der Synagoge, da geht es immer um das Lernen des Wortes Gottes. Nicht nur das Lernen, sondern das immer wieder Aussprechen. Und so wurde gelernt. Man hat was gelernt, gehört, hat es selber ausgesprochen, wie wenn man zum Beispiel Gedicht lernt, und dann hat man was Neues dazu gelernt. Und so immer weiter. Wer fromm sein wollte, es galt zumindest im Judentum, musste lernen, um, wie es in den Psalmen heißt, um Tag und Nacht murmelnd über die Tora, über das Wort Gottes nachzudenken. Deshalb wird auch in einer Synagoge oder auch in Israel, wenn man dann, wird immer das Wort Gottes laut ausgesprochen. Es wird nicht nur laut gebetet, sondern das Wort Gottes immer eben auch laut vor sich hergesagt. So hat man gelernt und so hat man immer sozusagen wieder was Neues dazu und das Alte wiederholt. Und der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Josephus, der hat sich mal schon im ersten Jahrhundert darüber gerühmt, dass seine Landsleute, die Juden, so viel sozusagen im Kopf hatten und fast die ganze Bibel, das Alte Testament, auswendig konnten. Hieronymus, einer der Kirchenväter, der war erstaunt, dass die Juden die Listen, die Namenslisten in der Chronik, das, wo wir sagen, oh, der zeugte den und der zeugte den und das geht ja manchmal mehrere Verse hintereinander. Der Hieronymus bezeugt, dass die Juden diese Namenslisten, der zeugte den, vorwärts und rückwärts in der richtigen Reihenfolge aufsagen konnten. Das ist Wissen. Und deshalb war das wahrscheinlich auch so, dass manches, was Jesus oder später dann auch Paulus in seinen Briefen oder Reden oder auch der Petrus in seinen Reden angesprochen hat, dass das nicht groß ausgewalzt werden musste. Ein Stichwort genügte, damit die Leute sich an bestimmte Dinge, auch biblische Zitate, erinnern konnten. Und wenn Jesus am Kreuz ein paar wenige Bibelworte, Psalmenworte gebetet hat, dann wussten sie, dass er diesen ganzen Psalm betet. Und die wussten die Zusammenhänge dieser Worte. Sie kannten also vieles auswendig. Und die mündliche Tradition oder die mündliche Weitergabe war immer sozusagen vor der schriftlichen. Später erst kam die schriftliche Fixierung dazu. Etwa so sagt man heute, die Niederschrift der Evangelien so um die 40er Jahre des ersten Jahrhunderts. Manche sagen etwas früher, manche etwas später. Auf jeden Fall waren sie da, sodass der Paulus nicht auf bestimmte Dinge erstmal zurückgreifen musste, erklären musste, sondern er wusste, wenn er Briefe schreibt, die Evangelien sind in den Gemeinden unterwegs. Und warum nochmal was schreiben, was die Leute wissen? Das langweilt ja nur. Also konnte er auf bestimmte Dinge aufbauen. Und das, was immer wieder gesagt wird, ist für Geschichtswissenschaftler, also wird da immer gesagt, es war immer irgendwie lange nach den Ereignissen, das stimmt nicht. Gewisse Geschichtswissenschaftler haben überhaupt keine Bedenken, dass also nah nach den Ereignissen das schon schriftlich fixiert ist. Vielleicht hat man sogar zu Jesu Lebzeiten schon an bestimmten Stellen Worte von Jesus einfach niedergeschrieben. Also im Haus von Maria und Martha und Lazarus, die ja zu den Freunden von Jesus zählten, kann es durchaus auch eine schriftliche Fixierung gegeben haben, wo Leute was niedergeschrieben haben, was später dann auch an die Evangelisten, an die Schreiber der Evangelien weitergereicht werden konnte. Also es widerspricht überhaupt nichts, dass das irgendwann später geschrieben worden ist. Im Gegenteil, die Leute haben ein gutes Gedächtnis gehabt und haben es mündlich weitergegeben und erst später, weil die Zeugen nicht überall sein konnten, es schriftlich niedergelegt. Dazu kam noch, dass manche unter den Jüngern Sonderbegabungen hatten, wie das immer so ist. Manche können es und manche können es nicht. Der Matthäus zum Beispiel, der war als gelernter Zöllner, musste der im Römischen Reich, um überhaupt so eine Zollstation in Kapernaum übernehmen zu können, musste er eine Art Kurzschrift können. Mit unserem Steno gar nicht zu vergleichen, aber es gab so eine Art Kurzschrift, um schnell Dinge zu protokollieren, denn die Römer waren fast wie die Deutschen, es musste alles protokolliert werden und alles abgeheftet werden und gesammelt werden. Also musste er das machen. Und wer das Matthäus-Evangelium liest, der wird auch die längsten Reden von Jesus lesen. Der, der das kannte, schnell ein paar Stichpunkte mitschreiben und dann später diese Rede sozusagen in Gänze niederzuschreiben, das war eben die Begabung des Matthäus. Es gibt eine hohe Zuverlässigkeit, Gedächtnisleistung. Sie fühlten sich der Wahrheit verpflichtet. Es schreibt ja mal einer, gleich am Anfang der Evangelien, ihr wisst, der Lukas schreibt das, der schreibt nämlich an einen hohen römischen Beamten, nachdem viele es unternommen haben, er guckt also schon auf eine gewisse Tradition zurück, wo andere was schon geschrieben haben, vielleicht der Matthäus und der Markus, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Was andere gemacht haben, das mache ich jetzt auch. Einen Tatsachenbericht niederschreiben, und zwar auf Hintergrund dessen, was mir die Augenzeugen erzählt haben. Das stärkste Argument für die Glaubwürdigkeit ist das Ostergeschehen. Die Frauen früh am Morgen am Grab. Leute, wenn das eine erfundene Geschichte gewesen wäre, dann wären die Frauen dort nicht vorgekommen. Denn Frauen galten als keine glaubwürdigen Zeugen. Die hätte man wahrscheinlich weggelassen und man hätte gleich von Petrus und von Johannes gesprochen, die zum Grab gelaufen sind und das leere Grab gesehen haben. Aber die Evangelisten, alle vier, waren der Wahrheit und fühlten sich der Wahrheit verpflichtet und die Leute wussten ja auch, was passiert ist. Sie konnten also nicht irgendwas niederschreiben, wo dann die Leser ganz schnell gesagt hätten, also Leute, Moment, das, was du hier geschrieben hast, stimmt doch gar nicht. Also, dass die Frauen als erstes dort am Grab gewesen sind, war für die Evangelisten ein großes Problem, aber weil sie, wie gesagt, der Wahrheit verpflichtet waren, haben sie das so niedergeschrieben, wie es waren. Eben Augenzeugenberichte. Augenzeugenbericht ist zum Beispiel auch das Markus-Evangelium. Der Markus als Begleiter von Paulus und Petrus hat dort das niedergeschrieben, was er von dem Paulus erfahren hat. Jetzt bin ich schon bei den Augenzeugenberichten, so schnell geht es manchmal. Und Augenzeugenberichte, wie bei dem Markus, weisen sich ja dadurch aus, dass sie Dinge schreiben, wo man sagt, die sind eigentlich für den Fortgang der Geschichte eigentlich nicht notwendig. Zum Beispiel, der Markus schreibt über die Geschichte von der Sturmstillung, dass Jesus mit seinen Jüngern mit dem Boot über den See Genezareth fährt und hinten auf einem Kissen schläft. Die anderen haben das Kissen weggelassen. Augenzeugenbericht ist sowas. Da werden unbedeutende Kleinigkeiten mit überliefert. Der Petrus hatte das in Erinnerung, Jesus hat dort hinten auf einem Kissen geschlafen. Das Kissen spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, auch zukünftig nicht. Das kommt auch nirgends mehr vor. Augenzeugenbericht. Er schläft auf einem Kissen. Oder in Markus 6 heißt es bei der Speisung der 5000, dass Jesus sich die Massen sich in Gruppen niedersetzen lässt und die Gruppen sich ins grüne Gras setzten. Auch das ist ein Hinweis, wo man sagt, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig war ja, dass die was zu essen bekommen haben und das Wunder erleben, dass alle satt werden. Aber das grüne Gras, kleiner Hinweis, Augenzeugenbericht, und es muss im Frühjahr gewesen sein. Denn ab Ende Mai oder Mitte Mai schon wird es in Israel so heiß, dass alles verbrennt und dann tust du dich ins braune Gras setzen und nicht mehr ins grüne. Also muss es relativ im Frühjahr gewesen sein. Und sie hatten keine Angst vor Rückfragen. Also die, die das niedergeschrieben haben, was sie mit Jesus erlebt haben, das, was Jesus ihnen gesagt hat und was die Leute gelesen haben, da gab es keine Furcht. Im Gegenteil, der Paulus zum Beispiel ermutigt ja sogar seine Leser, fragt nach, fragt die Zeugen. 1. Korinther 15, wo es um die Auferstehung geht, sagt er ja, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber sind entschlafen. Einige sind gestorben, aber die meisten leben noch. Und ihr könnt die befragen, wenn ihr mir nicht glaubt, mit der Auferstehung, dann fragt die Brüder, die haben es miterlebt. Und wenn in einer Bibel, und es gibt ja so merkwürdige, auch deutsche Übersetzungen, wo an dieser Stelle, weil man ja allen alles recht machen will, wenn an dieser Stelle, 1. Korinther 15, steht 500 Brüder und Brüderinnen, Schwestern, dann könnt ihr die Bibel getrost wieder ins Fach legen. Weil das an dieser Stelle wirklich falsch ist. Weil dem Paulus an dieser Stelle nämlich die Glaubwürdigkeit wichtig ist. Und Zeugen, das kann man gut oder weniger gut finden, aber damals waren Zeugen Männer. Und deshalb nennt er dort eben 500 Brüder. Dass da wahrscheinlich auch Schwestern dabei gewesen sind, das werden die Zuhörer, das werden die Leser, das wusste auch wahrscheinlich der Paulus, aber an dieser Stelle sollte es sozusagen um gesicherte Fakten gehen. Deshalb die 500 Brüder, Augenzeugen, die es gesehen haben. Fragt die Augenzeugen. Und auch andere Augenzeugen waren ja im ersten Jahrhundert wohl noch ansprechbar, beziehungsweise da als Leute, die man befragen konnte. Also wenn das die Tochter des Jairus 9 Jahre gewesen ist, hat die bis Mitte des ersten Jahrhunderts auf jeden Fall gelebt, wenn sie so am Ende der 20er Jahre von Jesus geheilt bzw. von Tod erweckt worden ist. Als erwachsene Frau konnte man die immer noch befragen. Der Jüngling von Nain, den der Jesus vom Tod auferweckt, der konnte befragt werden. Den konnten andere fragen, beziehungsweise er konnte selber bezeugen, Jesus war es, der mich ins Leben zurückgerufen hat. Die Zeugen waren da und die Schreiber der Evangelien und auch Paulus, der hier und da immer wieder auch Bezug nimmt, hatten keine Bedenken. Fragt sie, fragt nach. Es wird euch nur bestätigt werden. Und es gibt wohl kein Buch, das so zuverlässig dokumentiert ist wie die Bibel. Über die Jahrhunderte hinweg. Dass es trotzdem an ein paar Stellen bei einer zuverlässigen Überlieferung manchmal Schwierigkeiten gibt, der Formulierungen oder unterschiedliche Formulierungen gibt, liegt einfach daran, dass vieles im Aramäischen oder im Hebräischen niedergeschrieben ist. Und wenn es dann ins Griechische oder dann später ins Deutsche übersetzt worden ist, manchmal eben es zu Unterschiedlichkeiten kommt. Aber ansonsten ist die Bibel genauestens dokumentiert. Und wer heutzutage noch sagt, also Leute, das ist doch alles fehlerhaft und viele Variationen, der hat sich im Grunde nicht mit den Materialien, mit den Texten, die vorhanden sind, mit den Tatsachen beschäftigt. Und hier an dieser Stelle, kleiner Werbeblock, es gibt nämlich ein Buch ganz seit September diesen Jahres, was ich euch sehr empfehlen würde, was nochmal sozusagen auch die Glaubwürdigkeit der Jesus-Überlieferung dokumentiert. Und das heißt Jesus, eine Weltgeschichte. 1000 Seiten, gut zu lesen, wie mein Freund Theo Lehmann gesagt hat. Du hast es hinten, wunderbar. Also, hier hinten steht es, Jesus, eine Weltgeschichte. Halt es nochmal hoch, dass die, die sich jetzt umdrehen, es auch sehen. Jesus, eine Weltgeschichte von Markus Spieker. Markus Spieker ist Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks. Inzwischen war schon auf der ganzen Welt unterwegs. Jetzt ist er in Sachsen gelandet. Der hat es über 7 Jahre hin geschrieben. Und da ja Weihnachten sozusagen vor der Tür steht, muss man sich vielleicht auch nicht kaufen, sondern kann sich ja auch schenken lassen. Also, das ist mal so ein Tipp. Ja, das hatte ich schon gesagt. Gottes Wort, warum gibt es die Bibel? Es gibt ja unterschiedlichste und intensivste Forschung über die Bibel und was die einen für richtig und anerkannt halten, das wieder versuchen andere wieder zu belegen, was die einen behaupten, das wird durch andere bestritten, aber die Bibel selbst informiert uns darüber, wodurch sie Autorität besitzt und wozu sie geschrieben ist. Paulus sagt, im 2. Timotheusbrief schreibt er es an seinen Mitarbeiter sozusagen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gottes Wort von Gott eingegeben. Biblisches Wort, Gottes Wort von Gott durchhaucht, steht eigentlich dort. Geist Gottes hat Menschen getrieben und ihnen die richtigen Worte gegeben, um Gottes Wort niederzuschreiben. Wahrscheinlich nicht Wort für Wort, aber so, dass es dem Willen und der Autorität Gottes entspricht. Und deshalb haben sie niedergeschrieben, was Gott für uns Menschen getan hat und was er von uns erwartet. Wie das passiert ist, können wir zum Beispiel beim Propheten Jeremia lesen. Da heißt es, da ging dieses Wort vom Herrn an Jeremia, nimm dir eine Buchrolle, das war das damalige Format, wie man eben Dinge niedergeschrieben hat, und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe. Vielleicht werden die vom Haus Juda auf all das Urteil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetat und ihre Sünden vergeben kann. Jeremia, auf dieses Wort hin, diktiert einen seiner Mitarbeiter die Worte Gottes, der liest sie im Tempelvorhof vor, und durch Vermittlung kommt der Bachuch, dieser Mitarbeiter, bis an den Königshof und liest dort dem amtierenden König das Wort Gottes vor. Und der hat nichts weiter damit zu tun, als dass er, wenn ein Stück von der Rolle gelesen ist, er es wegreißt und in einen Feuerofen schmeißt. So kann man mit Gottes Wort umgehen, versuchen es zu verbrennen, aber schon der Galaterbrief schreibt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht lästern. Der König, der damals herrschte in Israel, muss Gottes Gericht erleiden, und der Jeremia bekommt den Auftrag, jetzt schreibst du nochmal. Ich gebe dir meine Worte noch einmal und der Baruch soll das nochmal alles aufschreiben. Gottes Wort wird schriftlich wie eine Urkunde niedergelegt. Schwarz auf weiß oder blau auf weiß, je nachdem, haben wir das Wort Gottes. Wir sollen wissen, was gilt, was Gott uns verspricht, was er uns zusagt, aber auch das, was Gott androht, wovor er uns bewahren möchte, wo er uns auch auf Konsequenzen hinweist. Die Dringlichkeit wird auch dadurch dokumentiert, dass Gott eben nicht nur redet, sondern es auch schriftlich festhalten lässt. Das Ziel, was Gott verfolgt, auch das war beim Jeremia zu lesen, dass Menschen umkehren von ihrem bösen, ihren falschen, ihren gottlosen Wegen umkehren. Das ist der Sinn und Zweck des Wortes Gottes, dass Schuld vergeben werden kann und dass neues Leben möglich wird. Das ist die Hoffnung Gottes, dass er in sein Wort setzt, dass es nicht ungelesen und ungehört bleibt. So ähnlich wie es beim Jeremia war, so ähnlich ist es auch beim Lukas, der ja nochmal so einen Einblick in seine Schreibwerkstatt stattgibt, dem vortrefflichen Theophilus, eben diesem Römer, der schreibt, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern ich habe nach sozusagen recherchiert, ich habe die Zeugen befragt und das, was ich ermittelt habe, das schreibe ich dir. Du sollst sozusagen über den Glauben, zu dem du gelangt bist, verlässliche Informationen bekommen. Gewissheit erlangen. Eben nicht irgend so eine Vermutung, so ein Bauchgefühl haben, sondern Gewissheit. Und deshalb schreibt er, ich habe es alles der Reihe nach aufgeschrieben. Das Ziel, wie gesagt, die Vergewisserung des Glaubens, das Wissen, dass Gott hinter all dem Tun, was Jesus getan hat, über all das Reden, was Jesus gesprochen hat, steht. Und Jesus bestätigt das ja auch, wenn man das Johannesevangelium liest, ihr sucht in der Schrift. Und dann sagt er, sie ist die von mir zeugt. Und dann nimmt er Bezug auf das Alte Testament. Jesus, der im Alten Testament bezeugt ist. Und den Emmaus-Jüngern, die ganz enttäuscht sind, anhand der Bibel erklärt, warum alles so passieren musste, mit Kreuz und mit Auferstehung. Von Mose über die Propheten legt er ihnen das Wort Gottes aus, erklärt es ihnen, dass alles so sein musste. Und der Paulus erinnert seinen Mitarbeiter Timotheus daran, bei all dem, was es auch damals an intellektuellen Auseinandersetzungen gegeben hat, bleibe du bei dem, was du gelernt hast, nämlich beim Wort Gottes. Die Schrift, so sagt er, ist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Deshalb nutzt Gottes Wort zur Belehrung. Sie informiert, sie zeigt uns den Weg zur Rettung einer gefallenen Schöpfung, einer Menschheit, die sich von Gott losgelöst hat. Und das ist ja bis heute nicht anders. Zeigt Gottes Wort, informiert, es gibt eine Möglichkeit, anders zu leben. Es gibt einen Punkt in dieser Welt, wo du Vergebung deiner Schuld erfährst. Es gibt einen, der dir ein neues Leben schenken will, ein Leben, das in den Himmel passt. Nicht nur in diese Welt, sondern auch in den Himmel passt. Sie überführt, also sie korrigiert uns. Sie legt den Finger in die offene Wunde. Vielleicht kennt der eine oder andere das, wenn man einen Bibeltext liest, dass man plötzlich merkt, der redet in mein Leben hinein. Der spricht Dinge an, die bei mir nicht okay sind. Eine Möglichkeit zur Korrektur, zur Zurechtweisung. Sie zeigt den Weg sozusagen auf Jesus hin. Dort ist Änderung deines ganzen Lebens möglich. Dort und nur dort. Und sie erzieht zur Gerechtigkeit. Sie mobilisiert. Sie zeigt uns, wie ein Leben unter der Leitung Gottes, unter seines Sohnes Jesus aussehen kann. Bibel ist also ein sehr praktisches Lehr- und Lebensbuch, müsste man sagen. Eine Urkunde, auf die ich mich verlassen darf, die nicht im Bücherschrank stehen soll, sondern die gebraucht werden soll, die gelesen werden will, täglich. Und ich mache euch Mut dazu, das zu tun. Irgendwie gibt es immer eine Zeit, wo man sich mal freischaufeln kann und sich hinsetzen kann, und Gottes Wort lesen kann. Sie gibt Rettung, Neugestaltung für unser Leben. Und deshalb haben die Reformatoren immer darauf gedrungen zu sagen, sola scriptura, allein die Schrift, es gibt keine Erkenntnis Gottes neben der oder an der Bibel vorbei. Einer der alten Bibellehrer hat mal geschrieben, die Bibel ist ein Brief, den mein Gott mir hat schreiben lassen, der für dich bestimmt ist, für dich persönlich, wonach ich mich richten soll und wonach er mich richten wird. Auch Gottes Gericht wird nicht sozusagen irgendwie aus dem Gefühl herauskommen oder aus irgendwelchen Vorstellungen, sondern Gott wird sein Gericht an seinem Wort orientieren und das tun, was er gesagt hat und wovor er auch gewarnt hat. Wer wirklich wissen will, wer Gott ist, wie Gott ist, muss sich an der Bibel orientieren, muss Bibel lesen. Ohne dem geht es nicht. Ein drittes und ein letztes, kurz vor Mitternacht. Na, wir haben noch ein bisschen. Ich rede jetzt ein bisschen schneller, dann kriegen wir das hin. Gottes Wort Maßstab oder Kritik. Bibel Richtschnur für Glauben und Leben. Und deshalb werden bis heute, auch in Sachsen, alle Pfarrer auf die Bibel und die Bekenntnisschriften vereidigt. Dass manche dann sich da nicht dran halten an das, was sie bei ihrer Ordination versprochen haben, das ist nochmal ein anderes Thema, aber bis heute ist das nicht außer Kraft gesetzt. Alles, was ein einzelner Christ, was die Gemeinde Gottes tut oder eben auch nicht tut, muss sich die Rückendeckung der Heiligen Schrift, der Bibel versichern. Der alte Zinzendorf wusste schon sehr wohl, was er da geschrieben hat, als er dichtet, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Es gibt keine andere Grundlage für unseren Glauben, auch zur Auseinandersetzung, auch zur Argumentation, wenn wir das Wort Gottes nicht heranziehen. Und aus diesem Grunde, wie gesagt, haben die Reformation auf die Schrift, auf sola, also allein die Schrift, gepocht. Aber seit ungefähr 300 Jahren gibt es ja die kritische Bibelauslegung. Die historische Kritik, die plötzlich alles in Frage stellt. Und vieles, was über hunderte von Jahren klar war, gedeckt durch die Zeugen der ersten Zeit, gut weiter transportiert durch die Jahrhunderte, fiel plötzlich der Kritik, der historischen, sogenannten historischen Kritik zum Opfer. Wunder sind keine historischen Tatsachen mehr nach Vorstellung der historischen Kritik, weil das ist ja außerhalb unserer Vorstellungsmöglichkeiten, das kann passieren, aber es kann auch nie passieren, also wahrscheinlich eher nicht. Eine leibliche Auferstehung, Leute, das kann es ja gar nicht geben. Hat schon jemand von euch mal jemanden vom Friedhof, den man tot dorthin getragen hat, lebendig wieder zurückkehren gesehen? Also gibt es das nicht. Man ist ganz schnell mit bestimmten Voraussetzungen, was ich mir selber und was nicht erklären kann, was der Intellekt nicht hergibt, das gibt es nicht. Punkt. Und dann geben historisch-kritische Theologen vor, dass nur mit Mühe und natürlich emsiger Arbeit und meistens nur durch Theologen dann aus den vielen Worten das eigentliche Wort, das echte Wort herausgeschält werden soll. Es gibt einen Text der EKD zum Reformationsjubiläum von 2017, da steht, deshalb können wir nicht mehr so wie zur Zeit der Reformation vom Wort Gottes, das Wort Gottes verstanden werden. Angesichts von unterschiedlichen Versionen eines Textabschnittes oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese Vorstellung so nicht mehr halten. Damit aber ergibt sich die Frage, ob und wie und warum sola scriptura auch heute noch gelten soll. Das sind Denkvoraussetzungen, mit denen man sozusagen an die Bibel geht. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen, allein der Beweis fehlt. Es gibt unterschiedliche Textschichten. Man kann sich natürlich alles Mögliche vorstellen und denken, aber die einzigste oder die logischste Form und die einfachste Form ist, zu sagen, so wie das steht, war's. Und wie gesagt, Historiker haben da viel weniger Problem damit als Theologen. Einer der Landesbischöfe, der Kirchenfürsten in Deutschland, der hat mal gesagt, in diesem Sinne kann die Bibel nur noch dann als Autorität anerkannt werden, wenn sie in der individuellen Lebensführung als hilfreich, sinn- und lebenserschließend erfahrbar ist. Also, wenn sie mir hilft, ist es gut, wenn nicht, muss ich nicht drauf hören. Individueller geht es nicht. Wenn das Maßstab ist, dann bleibt am Ende wahrscheinlich von der Bibel sehr wenig übrig. Und dann schreibt er weiter, dazu, so paradox es klingt, muss ich zuerst damit ernst machen, dass die Bibel ein ganz Stück normale Literatur ist. Bumm. Und die meisten werden sagen, wenn es ein Bischof sagt, muss es ja stimmen. Muss es nicht. Kommt gleich noch dazu. Ich will euch ein Zitat weitergeben. Da hat nämlich ein Hindu, nämlich Mahatma Gandhi, über die Bibel Folgendes geschrieben. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genügend Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als wäre es ein Stück bloße Literatur, sonst weiter nichts. Das schreibt einer, der, dem man nicht nachsagen kann, dass Christ ist oder gottgläubig ist, ein Hindu. Ihr habt etwas in eurer Obhut, das Kraft hat, Welt zu verändern. Und ihr geht um wie mit einem Stück läppischer Literatur. Auch wenn manche Bischöfe oder manche Pfarrer oder manche Prediger oder wer auch immer kritisch mit dem Wort Gottes umgehen, vieles in Frage stellen oder sagen, ja, das kann man vielleicht heute nicht mehr so sehen, das muss, weil wir ja uns weiterentwickelt haben, muss man anders sehen. Schon im Augsburgischen Bekenntnis steht Folgendes, nämlich über die Bischöfe, das waren die, die das Wort Gottes zu verkündigen haben. Darin ist zu lesen, man soll auch den Bischöfen, so ordentlich gewählt, nicht folgen, so sie irren und etwas wider der heiligen göttlichen Schrift lehren oder ordnen. Deshalb ist es nötig, dass wer in eine Bibelstunde geht oder in einen Gottesdienst kommt, seine Bibel mit hat. Ob nur analog als Buchform oder auf dem Handy, wenn man nicht gerade WhatsApp-Nachrichten anguckt oder so, darf man auch das Handy im Gottesdienst benutzen, wenn man die Bibel oder wenn man das Wort Gottes nachliest. Nachlesen, genau hinschauen und nicht denen vertrauen, die alles in Frage stellen. Es gibt nämlich auch eine kleine Schrift über die Auferstehung, auch von der EKD herausgegeben. Da werden unterschiedliche Fragen beantwortet. Und unter anderem geht es auch um die Auferstehung. Da heißt es, ist für die Auferstehungshoffnung nicht konstitutiv, festsetzend, bestimmend, heißt das auf Deutsch, zu wissen, ob das Grab voll oder leer ist. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Ist Jesus vermodert, allem Irdischen sozusagen gleichgestellt oder ist Jesus auferstanden? Da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wenn, der Paulus schreibt es nämlich, wenn Christus nicht auferstanden ist. 1. Korinther 15. Wer die leibliche Auferstehung leugnet, den muss man 1. Korinther 15 vorhalten. Da heißt es nämlich, dass der Paulus sagt, ist Christus nicht auferstanden, so ist unser Glaube nichtig. Könnt ihr alles vergessen, könnt ihr alles in die Tonne kloppen, könnt ihr auch zur Parteiversammlung von der CDU oder den Grünen gehen, ist das Gleiche. Dann könnt ihr euren Glauben vergessen. Dann gibt es keine Hoffnung, dann werdet ihr sterben und tot sein und fertig. Und dann sagt aber der Paulus 1. Korinther 15, Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Der Erste, der sozusagen durchgebrochen ist zum neuen Leben, den Gott auferweckt hat, wie er alle auferwecken wird, die sich an Jesus Christus halten. Und alle Bücher, manchmal mache ich das, oder wenn ich irgendwie was suche oder so, und gerade um die Theologie geht, gucke ich immer, was schreiben die über die Auferstehung. Und wenn dort rumgeschwurbelt wird und man könnte und man weiß nicht und so weiter und es muss offen bleiben, dann stellt es wieder ins Regal, es nützt nichts. Es ist nicht dem Glauben förderlich. Denn ist Christus nicht auferstanden, ist unser Glaube nichtig. Ist alles hinfällig. Aber Paulus schärft das uns ja nochmal ein, Christus ist auferstanden. Aber weil ja an vielen Stellen in unseren Kirchen und auch Freikirchen und auch Gemeinschaften sind davon nicht gefeit, vieles in Frage gestellt wurde an Gottes Wort, sägt man sozusagen den Ast ab, auf den man sitzt. Denn wenn ein Wort der Bibel nicht gilt, muss man ja davon ausgehen, dass andere Worte auch nicht gelten. Und dann bleibt am Ende, wie gesagt, nur noch die beiden Buchdeckel links und rechts. Wenn alles nur noch menschliche Überlieferung ist, religiöse Erfahrung, die da niedergeschrieben ist, hilft es weder im Leben noch im Sterben. Und deshalb haben die Reformatoren immer auf die Schrift gepocht. Deshalb sola scriptura. Bleibt dabei. Haltet euch ans Gottes Wort, vertraut darauf, dass Gott durch sein Wort spricht, auch heute noch, sich zu seinem Wort stellt, erfüllt, was er tut und angesagt hat, das Gute und auch das weniger Gute. Gottes Wort gilt bis heute. Und wenn wir so Bibel lesen, so vertrauensvoll Bibel lesen, dann geht es uns vielleicht wie den Emmausjüngern, die, als sie mit Jesus unterwegs gewesen sind und nachdem Jesus wieder davon gegangen ist, sagen konnten, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, auf den Weg und uns die Schrift öffnete. Das ist das, wenn wir uns auf Gottes Wort einlassen, dass in unserem Leben Bewegung reinkommt. Bewegung hin zu ihm, unser Vertrauen gestärkt wird, unser Glaube gestärkt wird und korrigiert wird an den Stellen, wo wir schief liegen und manche eigenen Wege gehen. Und er öffnet uns das Verständnis. Das haben wir immer täglich nötig, dass Gott uns das Verständnis für sein Wort öffnet. Dass wir es verstehen, mitbekommen. Was willst du uns konkret sagen? In unseren Alltag hinein, in meine Lebensführung hinein, in unsere Ehen, unsere Familien, in unsere Arbeitswelt hinein, in die Situation, in der wir leben. Bei all dem Rumgeschwurbel während oder in dieser Zeit von Corona haben wir auch das Wort Gottes und es bleibt das Wort Gottes, was uns ermutigt. In ganz vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament kommt immer wieder vor, fürchte dich nicht. Das gilt, egal wie die Zeiten sind, egal welche Krankheiten um uns herum schwirren oder uns betreffen, Gottes Zusage gilt durch sein Wort, fürchte dich nicht. Er tut es uns auf und er lässt es uns verstehen, wenn wir es lesen, auch in dieser Zeit. Und dazu möchte ich euch gerne ermutigen. Amen. Ich möchte gerne mit euch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gibst. Und danke, dass du mit deinem Wort in unser Leben hineinsprichst und in unseren Alltag hineinsprichst. Herr, wir haben es doch so nötig, Orientierung zu bekommen. Anstöße für unser Leben, Anstöße zur Umkehr, Ermutigung für unseren Alltag. Ach Herr, bitte hilf uns doch, dass wir dort, wo wir uns Zeit nehmen für dein Wort, dass du es selber bist, der uns in deinem Wort begegnet, uns dein Wort öffnet, verständlich macht. Wir brauchen es und wir erbitten das von dir, Herr, dass du das immer wieder auch für uns tust. danken dir, Herr, dass du uns mit deinem Wort alles gibst, was uns stärkt und tröstet und korrigiert im Leben und im Sterben. Hab Dank dafür. Hab Dank für dein Wort, das heute noch Klartext spricht und in unser Leben hineinredet. Danke. Amen.